Dankeschön, Petra. Predigt. Wir fangen an mit einer Bibelstelle. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Amen. Das ist Wort Gottes, das steht in der Bibel. Hallo? Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Da läuft sofort ein Film ab in den Köpfen. In jedem Kopf ein anderer Film. Noch eine andere Bibelstelle. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie Herr über den Mann sei, sondern sie sei still. Das Wort Gottes. Schön, dass die Jungschar das noch lustig findet. Die anderen haben damit schon Erfahrungen gemacht. Und unsere Frage, die wir uns stellen, ist, wie gehen wir mit solchen Stellen um? Wir haben also heute ein doppeltes Thema. Das eine Thema heißt Umgang mit dem Wort Gottes. Wie gehe ich mit Gottes Wort um? Bei manchen Dingen ist es ganz einfach. Bei den tollen Zusagen davon, wenn Gottes Liebe beschrieben wird im Wort Gottes, da habe ich kein Problem damit. Aber diese Sachen hier, die stehen genauso im Wort Gottes und da müssen wir einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Das ist also das eine, was wir heute betrachten. Das zweite wird sein, dass wir uns natürlich auch inhaltlich mit diesen Bibelstellen auseinandersetzen. Also, 1. Korinther 14, 33, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen, in der Gemeindeversammlung ist es ihnen nicht gestattet zu reden. 1. Timotheus 2, 12, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Wenn man sich jetzt in der Christenheit umguckt, dann findet man zwei grundsätzliche Ansätze. Die einen sagen, ja, wisst ihr, das ist überholt. Das war eben damals so und die wussten damals noch nicht und inzwischen hat sich das Leben weiterentwickelt und dies und jenes und dann setzt man die einfach außer Kraft. Kennt ihr sowas? So Gemeinden, die einfach sagen, dieser Teil des Wortes Gottes ist überholt. Und eigentlich gibt man damit dem Zeitgeist mehr Raum als Gottes Geist, oder? Man sagt, das kann nicht sein aus seinem kulturellen Kontext raus, daraus, wie man heute lebt und es versteht und sagt, das kann so nicht sein, also ist es überholt. Aber das kann es nicht sein. Dann gibt es das andere Extrem, dass jemand sagt, das steht da so, das verstehe ich so, das lebe ich so. Gerade aktuell habe ich mich mit ein paar Ältesten unterhalten. Es gibt eine größere Gemeinde in Norddeutschland, die hat diese Bibelstellen neu entdeckt und hat alle Frauen aus dem Dienst genommen. Und die sind stolz drauf. Die sagen, krasses Außenseitertum. Die Christenverfolgung beginnt. Ja, nicht ganz zu Unrecht, ne? Die Christenverfolgung meine ich. Die sagen, ja, das steht da, ich nehme das so und dann wenden wir das an und ich verletze damit viele, viele Menschen und also man ist Außenseiter und man ist stolz drauf. Das sind so die beiden Extreme. Wie man damit umgehen kann mit solchen Sachen. Auf der einen Seite Zeitgeist und auf der anderen Seite krasses Außenseitertum. Aber wir fragen uns, wie geht man, wenn man das mal zur Seite schiebt und sagt, wir wollen diese Extreme nicht, wie geht man denn mit dem Wort Gottes richtig um? Als allererstes, was da steht, das heißt erstmal, was da steht. Man braucht normalerweise kein großes Spezialistenwissen, um Wort Gottes zu verstehen, ne? Wenn da steht, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, der Mensch wurde, damit, egal wer auch immer an ihn glaubt, nicht in die Hölle kommt, sondern das ewige Leben haben kann. Also dadurch, was Jesus am Kreuz gegeben hat, kannst du frei werden, wieder zu ihm zurückzukommen. Das sind einfache Sachen und die gelten so, wie sie da stehen. Aber bei diesen anderen Stellen, die wir jetzt genannt hatten, da müssen wir uns ein paar Fragen stellen, wenn sie auf den ersten Blick so diskriminierend wirken. Die drei Fragen, die ich mir dachte, ist einmal, entspricht mein Verständnis, wie ich diesen Teil des Wortes Gottes verstehe, dem Sinn Christi? Ist das, was ich dort rein interpretiere, was ich glaube, was da steht, ist das so, wie ich Christus kenne? Das zweite ist, entspricht mein Verständnis dem Zeugnis der gesamten Schrift? Ist es das, was auch ansonsten im Wort Gottes berichtet wird? Und dann entspricht das, was ich da lese, den biblischen Beispielen. Fangen wir mal mit der ersten Frage an, diese Bibelstellen, die wir gelesen haben. Entspricht mein Verstehen dieser Bibelstellen, wenn ich jetzt sage, die Frauen müssen leider in der Gemeinde einfach den Mund halten? Entspricht das dem Sinn Christi? Das ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Ist der Gott, den du kennst, ist der Gott, der seinen eigenen Sohn gibt, damit du leben kannst? Ist das ein Gott, der die Hälfte der Menschheit mit irgendwas begabt und befähigt und dann sagt, das dürft ihr aber nicht tun? Das ist dein Gottesbild? Johannes schreibt über diesen Gott, Gott ist Liebe. Das ist keine Eigenschaft Gottes. Es ist nicht Gott hat Liebe, sondern Gott ist Liebe. Wenn du in Gott ein Loch bohren könntest und den Bohrkern untersuchst, dann findest du an jeder Stelle Liebe. Du findest nirgends eine Stelle Gottes, an der keine Liebe ist. Wenn du Gott von oben betrachtest, von unten, von rechts, von hinten, von der Seite, von innen, von außen, wie auch immer, Gott ist Liebe. Und dann soll dieser Gott sagen, okay, ich liebe diese Geschöpfe, aber die Hälfte, wie gesagt, davon, die habe ich begabt, die habe ich befähigt, aber ich berufe sie nicht, sondern ich verbiete ihnen das. Also, bei anderen Bibelstellen genauso, wenn du Bibelstellen hast, dann stell dir diese drei Fragen. Entspricht das meinem Verständnis Gottes? Entspricht das meinem Gottesbild, was ich da lese? Die zweite Frage. Entspricht das, was ich da rein interpretiere, dem Zeugnis der ganzen Schrift? Gibt's im Wort Gottes Frauen, die den Mund nicht halten, die vielleicht sogar lehren und nehmen das Wort Gottes Stellung dazu? So, das ist jetzt wieder der Teil für die Mitarbeit. Deborah, es gab eine Richterin, die hieß Deborah, ja, hat Gott das ganze Volk Gottes richten lassen von einer Frau. Gibt es noch mehr davon? Esther? Na gut, die war Königin und hat eins der mächtigsten Reiche regiert, aber jetzt nicht unbedingt das Volk Gottes. Lydia, ja, eine Purpurhändlerin, die zum Glauben gekommen ist. Es gibt eine Frau, die heißt Priscilla. Diese Priscilla, oder auch Prisca, wie Paulus sie nennt, die hat einen männlichen Bibellehrer belehrt, finden wir in der Bibel erzählt. Und Paulus findet das gut. Er schreibt, dass das okay ist. Es gibt einen Apostel, der heißt Junia, ist ein weiblicher Apostel, höchstwahrscheinlich. Also es gibt eine ganze Menge Beispiele aus der Schrift, wo wir Frauen in solchen Positionen finden. Und dann gibt es auch noch Lehren in der Schrift. Sowas wie, wenn die Frau im Gottesdienst prophezeit oder betet, soll sie das auf folgende Weise machen. Steht ein paar Kapitel vorher, drei Kapitel vorher, im gleichen Brief. Ihr habt es schon gemerkt, dazu müssen sie was sagen. Ne? Also, wenn ich da lese, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Und drei Kapitel vorher hat der gleiche Apostel unter der gleichen Salbung geschrieben, wenn Frauen im Gottesdienst prophezeien oder beten, dann hat er entweder zwischendurch ein seltsames Erlebnis gehabt, sein Gedächtnis verloren, oder das zweite heißt eben nicht, dass Frauen im Gottesdienst allgemein den Schnabel halten sollen. Ja? Es gibt noch andere Stellen, an denen Frauen geboten wird, zu lehren beispielsweise. Die älteren Frauen, die sollen lehren. Sollen sie nur Frauen lehren? Das ist ganz, ganz viel Interpretation. Ganz viel innere Filme, die sofort ablaufen, wenn wir über diese Bibelstellen sprechen. Die sollen lehren, ja, die jüngeren Frauen, kam da als Einwand, und ihre Kinder, alle Kinder, die männlichen wie die weiblichen. Also ganz allgemein. Naja, Umgang mit dem Wort Gottes. Wir bewegen uns also im Spannungsfeld zwischen Zeitgeist auf der einen Seite und zwischen dem Stolz drauf sein, dass wir Außenseiter sind, irgendwo zwischendrin. Wir möchten, dass unser Verstehen dem Sinn Gottes entspricht. Wir möchten, dass es mit dem Rest der Schrift übereinstimmt. Und wir möchten auch, dass es keine biblischen Beispiele gibt, die dem entgegenstehen. Also, um diese unklaren, seltsamen, zweifelhaften Stellen zu verstehen, müssen wir manchmal tiefer reingehen. Oder wir fragen jemand, von dem wir wissen, dass er tiefer reingeht. Na, man muss sich jetzt nicht jeder ein griechisches Lexikon kaufen, obwohl eine Sammelbestellung ist günstiger. Ich würde mich anschließen. Manchmal brauchen wir den Urtext, um das zu verstehen. Manchmal brauchen wir den Kontext, den Hintergrund, warum wird dieser Brief geschrieben. Und manchmal brauchen wir den kulturellen Hintergrund. So. Soweit klar? Alle noch da? Ich habe nur einen gesehen. Ihr beiden steht super hinten in der Tür, wenn einer versucht zu flüchten. Einfach näher zusammenrücken. Top. Jetzt wenden wir uns mal dieser Bibelstelle zu. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Wendet sich ja an alle Gemeinden. Man kann also nicht sagen, ja, das war wahrscheinlich ein spezielles Problem der Korinther. So. Und dazu habe ich hier vorne aufgebaut eine simulierte Gemeindesituation. Ja? Wir spielen also die Situation nach. Die meisten, die dazu eingeladen werden, in wenigen Sekunden wissen es noch nicht. Guck in die Richtung, damit ihr euch innerlich schon mal vorbereiten könnt. Wir spielen das nach, wie das damals war, zur Zeit Christi, als Gemeinden begannen, christliche Gemeinden zu werden. Es waren sehr viele jüdische Gemeinden. Am Anfang wurde die gute Nachricht von Jesus verkündet in jüdischen Gemeinden. Und dann haben sich Juden bekehrt und manche Juden haben widerstanden. Und dann haben sich die Gemeinden ein bisschen später gespalten. Aber es waren so judenchristliche Gemeinden. So, ich bitte jetzt mal die Männer aus der zweiten Reihe, dritten Reihe sitzt keiner, und dann vielleicht noch dich nach vorne. Wir simulieren das, wie das damals aussah, kurz bevor die sich bekehrt haben. Kommt einfach nach vorne, setzt euch hier so hin. Das war damals anders, die Lehrveranstaltungen, denn die Männer waren drinnen, und haben sich unterhalten über tieftheologische Sachen. Ihr dürft jede Menge Zwischenfragen stellen, ihr dürft mich in Diskussionen verwickeln, ihr dürft mich aus dem Konzept bringen, aber nur, weil es zur Sache beiträgt. Ja? Das war damals die Art und Weise, wie der Gottesdienst aussah. Einer hatte ein Wort auf dem Herzen aus der Tora, aus dem Alten Testament und hat darüber gesprochen oder auch über seine Erfahrung mit Gott und die anderen haben zugehört und haben dann was eingeworfen und haben gesagt, ja, habe ich auch erfahren oder sehe ich ähnlich. Das war die Art und Weise, wie damals Gottesdienst gehalten wurde. Man hat sich zum Teil den ganzen Schabbat ausgetauscht über Wort Gottes. Was haben die Frauen inzwischen gemacht? Essen gekocht zum Beispiel. Ja. Was noch? Kinder gehütet. Ja. Was haben sie nicht gemacht? Sie waren nicht mit drin. Genau. Sie waren nicht mit drin, sondern das war so wie hier, so eine Diskussion. Ihr seid drinnen und die Frauen, die waren draußen. Die waren im Vorhof oder sogar in einem anderen Gebäude und haben sich um die Kinder gekümmert und haben gequatscht und hatten null Ahnung von gar nichts, außer Kindern, Küche und so weiter. Ja? Und dann kam die Bekehrung, dann kam, dass diese jüdischen Menschen gehört haben, der Messias ist gekommen, der Messias war da. Die haben darauf gewartet, dass der Erlöser kommt. Und dann kamen Leute wie Paulus und andere Apostel und haben gesagt, der Messias war da, er ist gekommen, er hat sein Leben gegeben. Diese Menschen haben verstanden, jawohl, das ist es, worauf wir gewartet haben, haben sich bekehrt und wurden Christen. Und mit ihnen haben sich ihre Frauen bekehrt. Würden die Frauen mal bitte dazukommen? Ja, auch mit der dritten Reihe. So, das war, nachdem sich die Ersten bekehrt haben, die Situation in der Gemeinde. Das war jetzt die Gemeindeveranstaltung. So ungefähr sah das Ganze dann aus. Die Frauen waren... Bitte? Die Frauen? Genau, richtig. Die Frauen kommen jetzt dazu, weil Paulus nämlich beispielsweise geschrieben hat, es ist nicht mehr länger Jude noch Grieche, es ist nicht mehr länger Mann oder Frau, sondern wir sind alle eins in Christus. Na, das mit dem Essen muss irgendwie anders geregelt werden, aber die Frauen, die gehören mit dazu, die sind ebenfalls Bestandteil des Leibes Christi. Die Kinder, je nachdem, wie sie sich bekehrt haben, wurden auch mit reingenommen. Es war eine völlig veränderte Gemeindesituation. Nee, die durften auch mit rein, vermute ich mal. Da sind die Zeugnisse nicht ganz so klar, wie das ablief, ob die Kindergottesdienst hatten. Aber auf jeden Fall, der große Unterschied war, dass die Männer drin waren und die Frauen plötzlich auch dabei waren. Aber was jetzt noch zusätzlich dazu kam, ist, diese Art und Weise, die ich beschrieben habe, die war Stil damals. Das heißt, eher Diskussion als Vortrag. So. Du hattest eine Frage?
Es fragt eine Frau... Hat das irgendetwas mit Mose zu tun?
Indirekt. Weil das Gesetz des Mose basiert ja, also darauf basiert das Gesamte, was das Volk Gottes durchgemacht hat. Aber Mose hat damals auch schon vorausgesagt, dass eines Tages alle zusammenkommen werden und dass der Geist Gottes über alle ausgegossen wird. Aber so richtig direkt hat das mit Mose nichts zu tun.
Es fragt eine der Frauen... Das hat doch irgendwas mit der Erlösung zu tun, oder? Ich glaube, das gehört mit zu der Erlösung.
Nee, mit der Erlösung hat das was zu tun. Natürlich, die Erlösung ist die Basis, aber die Art und Weise, wie der Gottesdienst ablief, die hat nur indirekt was mit der Erlösung zu tun. Aber ist an sich ein guter Punkt, ist aber auch ein wertvoller Punkt, das vielleicht zu Hause zu besprechen.
Eine der Frauen fragt, wer war denn dieser Paulus? Wer hat denn diesen Brief geschrieben?
Ja, richtig. Das war der Brief, darüber sprechen wir gerade. Das war der Brief des Paulus. Ja. Paulus ist ein Apostel. Paulus wurde berufen, indem er... Versteht ihr das Problem? Die Frauen kamen rein.
An dieser Stelle sagt einer der anwesenden Männer, etwas angerissen, sag mal, könnt ihr die Fragen nicht zu Hause stellen? Wir kommen so ja nie voran. Wir kommen ja völlig vom Thema ab.
Richtig. Genau das war das Problem. Die ganze Zeit hatten wir Gottesdienst, wir kamen voran und die Frauen, die kommen rein und haben Fragen, die fundamental, die ganz, ganz niedrig sind. Und damals war eben der Stil so, dass die Zuhörer versucht haben, denjenigen, der was vorträgt, in eine Debatte zu verwickeln, in Dialog. Nur ihr habt gemerkt, mit diesen Fragen geht das einfach nicht. Man kommt nirgends an. Und deswegen sagt Paulus, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Wenn wir weiterlesen, dann wird der Kontext ganz klar. Sie sollen sich unterordnen, wie das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Das war also nicht grundsätzlich dürft ihr niemals in der Gemeinde reden, sondern er hat gesagt, okay, ich kenne das Problem, in allen Gemeinden sollen die Frauen schweigen. Wenn sie was lernen sollen, dann sollen sie nicht diese Zwischenfragen stellen. Sie sollen nicht den Redner, denjenigen, der eine Offenbarung von Gott hat, in Debatten verwickeln, die einfach dazu führen, dass man immer wieder von vorne anfängt, sondern sie dürfen dabei sein, aber sie sollen zu Hause ihre Männer fragen. Genau. Ja? Und was Paulus hier tut, ist, dass er die Frau unglaublich aufwertet. Und deswegen ist das extrem traurig, wenn das heute verwendet wird, um Frauen abzuwerten und auszugrenzen. Paulus wertet die Frauen auf. Seit mehreren hundert Jahren vor Christus waren die Frauen draußen, waren außen vor, durften nicht teilhaben. Gott hat sie genauso befähigt und er hat sie genauso berufen gehabt. Aber aus Gründen falscher Auslegung mussten die Frauen draußen bleiben und durften nie das tun, was Gott ihnen eigentlich ans Herz gelegt hatte. Und Paulus sagt hier, Leute, die Frauen dürfen lernen. Das war revolutionär. Das war eine totale Revolution, die die Rechte der Frauen gestärkt hat. Also die Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen, weil das eben damals ein Problem gegeben hätte sonst. Wenden wir uns dem zweiten Vers zu, den ich rausgesucht habe, der auch noch sehr, sehr gerne verwendet wird. Also der erste Vers haben wir gesehen, dass uns natürlich der Kontext und der kulturelle Hintergrund gefehlt haben, um den spontan zu verstehen. Wobei der Textzusammenhang auch schon sehr, sehr gute Hinweise gibt. Ne? Wollen Sie etwas lernen, sollen Sie daheim Ihre Männer fragen. So. Gut, der zweite heißt, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Jetzt ratet mal, welche zwei Worte der Urtext nicht kennt. Ja. So ein bisschen geholfen, ja. Das macht meine Fernbedienung manchmal selbstständig. Wenn wir sagen, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, dann haben wir zwei verschiedene Sachen. Das auch nicht stammt vom Übersetzer. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, dass sie über den Mann Herr sei. Da kann ich mitgehen. Kann ich völlig mitgehen. Von 15 Bibelübersetzungen, die ich mir angeguckt habe, hat eine das richtig übersetzt. Die Übersetzer haben manchmal eine theologische Brille auf. Die haben ebenfalls die ganze Prägung ihres kulturellen Umfelds und die haben sie mit rein übersetzt manchmal. Also einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, dass sie über den Mann Herr sei. Kann ich mitgehen. Diejenigen, die das vielleicht nochmal nachhören möchten und nachlesen möchten, und die sagen, ich bin etwas überrascht von den Inhalten. Ich meine, wenn du falsch gelehrt wurdest und jetzt sagst, es könnte sein, dass das Ganze irgendwie, ich möchte es nochmal revidieren innerlich, dann ist das eine tolle Sache. Wenn du falsch gelehrt wurdest und sagst, ich möchte aber weiterhin das Falsche glauben, dann machst du Jesus Christus zum Lügner, wollte ich nur so mal sagen. Weil du sagst, das Wort Gottes heißt etwas und ich bin hier damit konfrontiert, dass es was anderes heißen könnte. Ich will aber, dass es das heißt. Ne? Aber ihr seid ja alle nicht so. Für diejenigen, die es nacharbeiten möchten, habe ich ein paar Unterlagen zur Predigt gemacht. Sie heißen dramatisch die Frau Schweigen der Gemeinde. Und andere Fallen für die Anwendung von Gottes Wort. Da habe ich nochmal so ein paar Hintergründe dazu. Die gibt es dann nachher da hinten am Ausgang. So, könnt ihr noch, weil der Vers hier ist ganz interessant und da könnte man noch ein bisschen tiefer reingehen. Keiner hat schnell genug Nein gesagt, machen wir. Ist der gesamte Textzusammenhang. Ich möchte, dass die Frauen in ihrer Erscheinung Zurückhaltung üben, indem sie sich anständig kleiden und nicht durch ihre Frisur oder durch Gold, Perlen oder kostbare Kleider die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Denn Frauen, die Gott ehren wollen, sollen dadurch anziehend wirken, dass sie Gutes tun. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Doch auch sie wird gerettet werden. Auch und gerade dann, wenn sie ihre Aufgabe als Mutter erfüllt. Vorausgesetzt, sie hält am Glauben und an der Liebe fest und führt ein geheiligtes und verantwortungsbewusstes Leben. So. Jetzt habe ich es euch doch nochmal um die Ohren gehauen, oder? Das kommt so richtig brutal und negativ rüber. Wurde oft auch so verwendet. Und es tut, ich glaube, es tut Jesus weh, wenn wir das so diskriminierend verwenden. In dem Fall müssen wir uns damit beschäftigen, wer schreibt an wen, aus welchem Grund, in welche Situation. Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus. Timotheus war zu dem Zeitpunkt Pastor in Ephesus, einer Stadt in Kleinasien. Paulus hat diese Gemeinde gegründet und Paulus war sein Vorgänger. Er war ungefähr 2 Jahre in Ephesus und er kannte die Verhältnisse in Ephesus aus dem FF. Er kannte die ganz genau. Er wusste, was dort ist. Dort war ein Kult, Diana-Kult. Und die Leute, die zum Glauben kamen, die hatten alle diesen Kult noch drin. Und die haben das vermischt mit jüdischer Gnosis und was dann rauskam, war eine ganz seltsame Lehre. Die Lehre war, die Frau ist dem Mann überlegen, die Göttin Diana ist die höchste Göttin. Göttinnen können auch ohne Männer Leben erzeugen. Naja, Eva war die erste Erleuchtete. Und Heil bekommt man durch kultische Praktiken, beispielsweise Tempelprostitution. Das war so das Umfeld in der Gemeinde in Ephesus. Die Leute, die in Ephesus in die Gemeinde kamen, die hatten das da inhaliert. Das war der Hintergrund. Und Paulus schreibt jetzt seinem Nachfolger dort, dem Pastor Timotheus, als allererstes Mal, Frauen sollen sich bitte nicht wie früher aufreizend zurechtmachen. Ja, früher mit Tempelprostitution und du musst möglichst wahnsinnig toll aussehen und Männer anziehen und so weiter. Nein, das ist falsch. Gott steht auf den Schmuck im Herzen. Gott liebt es, wenn das Herz gut ist. Gott liebt es, wenn dieses gute Herz sich in guten Werken äußert. Aber nicht in Haarflechten und Goldschmuck und Kleidern, die bis zum Bauchnabel offen sind, egal von oben oder von unten. Das sollen die Frauen nicht mehr. Frauen dürfen nicht lehren, dass sie Herr über den Mann sind. Verstehst du, Timotheus? Ich schreibe dir das nochmal. Die Frau darf nicht lehren, dass sie Herr über den Mann ist. Die Irrlehre in Ephesus war, die Frau ist dem Mann überlegen. Eine andere Irrlehre war, Göttinnen können ohne Männer Leben zeugen. Paulus schreibt, Frauen sind nicht der Ursprung des Mannes. Adam wurde zuerst gemacht. Eva war die erste Erleuchtete. Nein, schreibt Paulus, Eva wurde zuerst verführt. Heil und kultische Praktiken, wird durch kultische Praktiken erlangt. Etwas vorher, das ist der Zusammenhang der Bibelstelle, die Erlösung kommt nicht durch irgendwas, was der Mensch selbst tut, auch nicht durch Tempelprostitution, sondern die Erlösung kommt durch Christus, sie äußert sich in guten Werken und führt zu einem geheiligten Familienleben. Macht das alles Sinn? Und mir tut es sehr leid für all die Frauen und all die Jahre, wo diese Dinge einfach aus dem Zusammenhang gerissen wurden und missbraucht wurden. Manchmal mit Absicht, aber manchmal auch ohne bösen Hintergedanken, eigentlich von Leuten, die das Wort Gottes einfach nehmen und anwenden wollten, die aber niemals diesen Schritt gegangen sind, sich diese ersten Fragen zu stellen. Entspricht das den biblischen Beispielen? Entspricht das dem Zeugnis der ganzen Schrift? Und entspricht das, was ich hier in der Bibel geglaubt habe, was da drin steht? Entspricht das dem Wesen Christi? Entspricht das dem Wesen eines Gottes, der Liebe ist und der sich selbst für mich gegeben hat? Das heißt, wir können zum einen sagen, Frauen dürfen und Frauen sollen auch. Ich glaube nicht, ich habe das schon mal gesagt, dass das Reich Gottes so gebaut wird, wie Gott sich das vorgestellt hat, wenn nur die Hälfte der Mannschaft an Bord ist und die andere Hälfte begabt, befähigt und berufen ist, aber nicht darf. Ich glaube, dass Männer und Frauen zusammenstehen müssen, Seite an Seite, und sich gegenseitig ergänzen müssen. Ich spreche nicht davon, dass Frauen regieren. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, dass sie Herr über den Mann sei. Aber trotzdem, Seite an Seite, jeder da, wo Gott ihn stark gemacht hat, und in dieser wechselseitigen Partnerschaft, die Gott im Sinn hatte, als er uns gemacht hat und als er uns sein Reich anvertraut hat. Und jetzt beten wir kurz. Okay? Vater, wir preisen dich dafür, dass du dieses Universum weise gemacht hast, dass du dieses Universum gestaltet hast, dass du einen Plan hattest. Wir preisen dich dafür, dass dein Reich zusammengesetzt ist aus Männern und aus Frauen und aus Kindern. Und dass es dir wohlgefallen hat, dieser Herde dein Reich zu geben. Wir preisen dich dafür, dass dein Wort sagt, es ist nicht mehr länger Jude oder Grieche und es ist nicht mehr länger Mann oder Frau, sondern wir sind alle eins in dir, in Christus. Und wir bitten dich um Heilung unseres Verstehens. Jesus, ich bitte dich, dass du zu jedem Mann kommst, der falsch gelehrt wurde und zu jeder Frau, die falsch gelehrt wurde. Und im Namen von Bibellehrern bitte ich euch um Vergebung und ich bitte, dass diese falschen Gedankengebäude in dieser Balance zwischen Zeitgeist und zwischen Außenseitertum wirklich dem Sinn Christi entsprechen, dass Wahrheit und Wort Gottes in unseren Herzen und in unseren Gedanken tief verwurzelt ist und neues Land einnimmt. Und im Namen der Männer bitte ich alle Frauen um Vergebung. Und ich bitte, dass du kommst, Jesus, und dass du Wunden und Verletzungen heilst, die entstanden sind, entweder böswillig oder auch in bester Absicht. Aber eine Wunde ist eine Wunde. Bitte, Herr, komm du und füge du uns zusammen als Glieder deines Leibes, als ein Volk, das zusammensteht. Und du bist in der Mitte und bist Herr. Danke dafür, dass du größer bist als alles. Danke, dass du jede Träne abwäscht und dass du alles gesehen hast, was Menschen geschehen ist. Danke dafür, dass du gut bist, dass du Liebe bist, dass du Liebe bist und dass du in Ewigkeit Liebe sein wirst. Und dass wir erst am Anfang stehen, dich zu erkennen und zu erfahren. Danke dafür, Herr. Amen. So, wir haben ein Gebetsteam. Das heißt, wenn dich irgendwas angesprochen hat und jetzt noch beschäftigt, wenn du sagst, ich möchte mehr davon oder ich spüre, dass da in meiner Vergangenheit Verletzungen liegen, die würde ich gerne nochmal mit jemand bebeten, dann herzliche Einladung, nach dem Gottesdienst die Gelegenheit wahrzunehmen. Für die Männer genauso. Also, ja. Wenn du Christus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast und spürst, irgendwas hier ist anders und zieht mich aber zu sich und ich spüre diese Liebe, ich will mehr davon, ist das auch eine herzliche Einladung dazu, nach vorne zu kommen und für dich und mit dir beten zu lassen. Und ansonsten hat jetzt wieder Petra das Wort.